D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Sibylle Salewski. Ohne Alan Turing sähe unsere Welt heute wahrscheinlich anders aus. Turing war ein hochbegabter englischer Mathematiker und er hat die Grundlagen für die moderne Informatik gelegt. Der nach ihm benannte Turing-Test gilt bis heute als Goldstandard für die Frage, ob eine Maschine künstliche Intelligenz hat. Während des Zweiten Weltkriegs war Turing maßgeblich daran beteiligt, den Code der deutschen Verschlüsselungsmaschine Enigma zu knacken. Ohne ihn, glauben manche, hätte der Zweite Weltkrieg noch länger gedauert. In diesem Jahr wäre Alan Turing 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass fand am 5. Juli im Deutschen Technikmuseum in Berlin eine Podiumsdiskussion statt. Im Mittelpunkt stand die Frage, können Maschinen denken? Moderiert hat die Debatte der Journalist Sascha Hingst.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich wollte ja schon immer mal so eine Diskussion mit einem Zitat aus einer meiner Lieblingsfernsehsendungen beginnen, nämlich Star Trek. Lieutenant Commander Data sagt gleich in der zweiten Folge, I am superior in many ways, but I would gladly give it up to be human. Ich glaube, wir sind noch in der umgekehrten Situation. We are superior in many ways als im Vergleich zu den Maschinen. Aber mir scheint, ganz viele würden das gladly, also gerne ändern. Und wir wollen mal so ein bisschen den Bogen spannen von der Vision, dass Maschinen denken können, hin zu dem, was man in der Serie sehen kann, nämlich eine Maschine, die zwar nicht fühlen, aber immerhin denken kann. Und das ziemlich gut, meine Damen und Herren. Und dazwischen gibt's ganz viel zu erzählen, wahrscheinlich viel mehr, als wir in einer Stunde schaffen können. Deswegen wollen wir gleich anfangen. Unsere Gäste, meine Damen und Herren. Konstanze Kurz, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Sachverständige in der Enquete-Kommission Internet und ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs und Turing-Expertin. Dazu gleich mehr. Dann Professor Till Tantau, von der Universität Lübeck, Professor für theoretische Informatik, hat sich unter anderem mit dem Verhältnis von Turing-Maschinen und endlichen Automaten beschäftigt. Professor Raul Rojas, jetzt kommt die Freie Universität ins Spiel, unser Experte für künstliche Intelligenz, sein Spezialgebiet künstliche neurale Netze. Und das, was er momentan macht, was ich persönlich ganz spannend finde, ist ein Auto, das von selber fährt. Hätte ich dann auch gern, wenn es soweit ist. Und schließlich, last but not least, Professor Günther M. Ziegler, ebenfalls Freie Universität, dort forscht und lehrt er und ist unser Kryptologie-Experte. So, beginnen wir mit Frau Kurz und vielleicht mit der Frage, wenn man mal auf das Leben zurückguckt von Alan Turing, da lag Triumph und Tragik sehr nah beieinander.
Ja, man nimmt ihn eigentlich in Deutschland mittlerweile schon seit vielen Jahren wahr als einer der Gründerväter der Informatik. Er gilt als ein wichtiger Computerpionier, vielleicht zusammen mit John von Neumann, dem Ungar, der in den USA tätig war. Ich glaube, eine wichtige Rolle in der Mathematik kann man ihm auch nicht versagen. Man kann sagen, dass er einer der kreativsten Mathematiker war, der natürlich auch viele wichtige mathematische Probleme durch seine Schriften geprägt hat. Aber er war natürlich auch eine politische Figur, auch deshalb, weil seine Tätigkeiten im Bletchley Park zur Entschlüsselung der Enigma sicherlich sowohl in der Kryptoanalyse, wie aber auch, als später dann so die Details in den Jahrzehnten danach bekannt wurden, eine wichtige, denke ich, auch eine bedeutende Arbeit waren. Zugleich ist er natürlich auch persönlich eine sehr interessante Figur. Es gibt ja eine große Biografie von Andrew Hodges, die auch alle diese Bereiche sehr schön beleuchtet, die schon aus dem Jahr 1983 hat, aber aus meiner Sicht nicht viel an Aktualität verloren. Nicht zuletzt ist er auch eine aktuelle Figur wieder geworden, denke ich. Denn in Großbritannien laufen gleich mehrere Petitionen, die sich auch mit mit der Bedeutung heute von Turing beschäftigen. Auch der Frage, was mit dem Gerichtsverfahren passiert, denn er ist verurteilt worden damals wegen seiner Homosexualität. Er wurde damals verpflichtet, ein hormonelles Präparat im Oberschenkel zu tragen. Das war also eine Strafe dafür, dass er sich offen zur Homosexualität bekannt hat. Aber es gibt eben heute wieder eine aktuelle Debatte darum, wie er sowohl in Großbritannien wie auch weltweit zu behandeln ist und welche Bedeutung ihm zufällt. Unter anderem gibt es zum Beispiel auch eine große Petition in Großbritannien, ob man ihn auf die neue 10-Pfund-Note nimmt. Ich habe vorhin mal geguckt, fast 30.000 Leute haben das bereits unterzeichnet. Also er ist eine interessante Figur auf vielen Ebenen. Und für mich als Informatikerin und Hackerin muss ich sagen, dass er auch ein großes Vorbild ist, weil er immer sehr kreativ gearbeitet hat, sowohl im mathematisch-theoretischen Bereich, denn die Frage, können Maschinen denken, geht ja explizit auf ihn zurück, aber auch, glaube ich, im ganz praktischen Bereich war er immer sehr kreativ.
Vielen Dank. Eine von den vielen brillanten Ideen, das Konzept der Turing-Maschine. Wie ist, Herr Professor Tantau, wie ist Alan Turing auf die Idee gekommen? Oder was hat ihn dahin gebracht, darüber nachzudenken?
Ja, um das zu verstehen, muss man sich mal etwa 100 Jahre in der Zeit zurückversetzen. 1912, dieses Gebäude sah hier wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus zu dem Zeitpunkt. Stellen Sie sich vor, Sie säßen hier und die Mathematikergemeinde zu dem Zeitpunkt, was war dann ein großes aktuelles Problem, aber das Hilbert'sche Programm aus der Jahrhundertwende, man hatte nämlich die Hoffnung, mathematische Beweise komplett zu automatisieren. Und jeder, der in der Schule mal Mathebeweise gemacht hat und das vielleicht auch an der Uni so als Übungsaufgabe machen musste, weiß, das ist nicht so ganz einfach, doch eher schwierig. Und Hilbert hatte die Idee, die Mathematiker heute noch nachtrauern, dass es nicht so richtig klappt, dass man sich hinsetzt und eine mathematische Fragestellung nimmt und dann einfach ausrechnet, was die Lösung ist. Also den Beweis gar nicht irgendwie durch Ideen und durch Diskussionen bringen muss, sondern einfach durch Rechnen. Und das war also die Hilbert'sche Idee. Wir möchten Beweise errechnen. Und das ist auch eine sehr schöne Idee. Hat nur einen Haken, ist unklar, was heißt rechnen. Und ja, das, wenn Mathematiker, wenn Sie fragen, sind Mathematiker, um 1912, was ist Rechnen? Naja, gut, das definieren wir einfach mal. Und dann gab es auch viele Definitionen, die vorgeschlagen wurden. Und was zum Beispiel dabei rauskam, ist etwas, was wir heute primitiv, rekursiv nennen würden. Und das war auch ganz nett. Und man hatte dann eine Zeit lang, also Hilbert hat, ich glaube 26 war das, dann mal gesagt, so jetzt wissen wir, was das ist. Und wir wissen jetzt, was berechenbar ist. 2 Jahre später kam dann Ackermann und hat sich was ausgedacht, wo man feststellte, nee, das ist auch berechenbar, aber nicht in diesem Sinne. Dann kam Church und hat gesagt, na gut, da müssen wir es ein bisschen erweitern und dann kommt ein neues Berechenbarkeitsmodell und was am Ende dabei rauskommt, ist so kompliziert, das haben Sie heute, wer hier Informatik studiert hat, so eine Diplomprüfung wird mal gefragt, erklären Sie mal, was eine primitiv-rekursive Funktion ist, eine rekursive Funktion und da trennt sich dann so die Spreu vom Weizen. Also es ist so kompliziert, wir brauchen ein Informatikstudium überhaupt mal zu beschreiben, was berechenbar ist und das ist sehr unbefriedigend, dass man also erstmal selbst am Ende des Informatikstudiums das nicht sagen konnte. Aber so war das halt, anders ging es nicht. Und dann kam Turing 1936, seine Arbeit geschrieben und Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem, wo er was völlig anderes gemacht hat, als was Mathematiker normalerweise machen. Er hat schon eine Definition gemacht von einer Maschine und gesagt, ich stelle mir eine Maschine vor, die sehr, sehr, sehr einfach ist. Das ist ein Band, da kann man was draufschreiben, kann man hin und her bewegen. Das war es eigentlich. Und tut dann fast schon philosophisch argumentieren, oder nicht fast philosophisch, also längere Abhandlungen dieser Arbeit gehen darum, warum das alles ist, was ein Mathematiker machen kann. Also er argumentiert, dass wenn wir denken, können wir gar nicht mehr, als diese Maschine macht. Und das Modell ist sehr, sehr einfach. Das lernen Sie im Studium im ersten Semester irgendwann, wie eine Turing-Maschine funktioniert. Ist auch nicht so wahnsinnig schwierig. Und das hat plötzlich alle überzeugt. Also selbst Church, oh ja, das ist es. Jetzt wissen wir endlich, was berechenbar bedeutet. Und dieses Turing-Maschinen-Modell ist seitdem eigentlich das Modell, womit wir über Berechenbarkeit reden, weil wir endlich wissen, was das bedeutet. Und das war eigentlich, also aus dieser 36er-Beitrag für die Mathematik und für dieses Konzept, was Beweise überhaupt sein können, ganz, ganz großer Beitrag. Und auch gleich, in derselben Arbeit hat er gleich noch gezeigt, dass wir leider keine Beweise automatisieren können. Das geht nicht. Und das wird auch noch gezeigt. Sehr deprimierend.
Schade, ja, schade, genau. Schade. Ja, hätte ich auch gern gehabt. Ja, 2 Maschinen sind mit dem Namen Turing verbunden. Die gedankliche Maschine, die Turing-Maschine und dann die hier hinter mir steht, wo ich ja am liebsten dran rumspielen würde. Aber dann würde wahrscheinlich sofort jemand hier hochspringen und mir auf die Finger hauen. Aber man kommt zumindest dran und kann sie sich angucken. Und Sie müssen mir nachher erklären, wie das funktioniert. Ich finde das ganz spannend. Aber wir werden das auch gleich noch ein bisschen genauer hören, weil neben mir sitzt der Professor Ziegler. Und der weiß, wie es funktioniert und wie Kryptologie funktioniert. Wäre das eigentlich zu weit, wenn man sagen würde, ohne Alan Turing hätte womöglich das Morden im Zweiten Weltkrieg ein paar Wochen oder ein paar Monate länger gedauert?
Also das sind jetzt natürlich große politische Bewertungen, die mir dann auch nicht zustehen. Dann würde ich sagen, wenn jetzt hier keiner zuhört, ja, nach allem, was ich weiß, ist es einfach so, dass das, was Alan Turing mit seinem Team damals in Bletchley Park geleistet hat, den U-Boot-Krieg im Atlantik und damit den Zweiten Weltkrieg entscheidend beeinflusst hat. Das war die Zeit, als es eben darum ging, Frankreich kapituliert hatte, Großbritannien von Amerika her mit Schiffen versorgt wurde und die deutschen U-Boote eben da die Begleitzüge angegriffen, Schiffe versenkt haben und so weiter und man eben nicht wusste, wo die U-Boote sind. Und die Tatsache, dass die es geschafft haben, den Funkverkehr zwischen den U-Booten nicht nur abzuhören, sondern dann eben auch zu entschlüsseln, war kriegsentscheidend. Dann konnte man eben im Prinzip die U-Boote finden, abschießen, aufbringen, wie auch immer. Und das hat sozusagen den Krieg auf dem Atlantik entschieden und damit dann in mehreren Schritten danach eben auch den Zweiten Weltkrieg. Diese Enigma, wie hier ja eine steht, ist eine Verschlüsselungsmaschine, die in größerer Auflage gebaut worden ist und auch in verschiedenen Generationen. Da gab es eine frühere Generation davon, die im Prinzip der polnische Geheimdienst auch entschlüsselt hatte, also herausgefunden hatte, wie man eben Meldungen, die damit verschlüsselt waren, wieder in Klartext übersetzen kann. Zu dem Zeitpunkt, als dann Turing und Co. eingestiegen sind, gab es schon die nächste Generation von der Enigma. Ich habe mir das jetzt gar nicht angeschaut, welche das ist. Die hatte dann noch eine vierte Walze und wurde damit komplizierter, hatte insbesondere aber auch noch Steckverbindungen, die man setzen musste, bevor man verschlüsselte und wo man eben diese Setzungen dann eben erraten oder errechnen musste, um eben die Maschine wieder entschlüsseln zu können. Und was dann gekommen ist, 39 bis in die 40er Jahre, und was die geleistet haben, ist eine gigantische Leistung, die man jetzt in großem Detail darstellen könnte. Sozusagen absolute Kurzfassung ist, dass die erstmal verstanden haben, wie diese Maschine wirklich funktioniert. Und da gab es ein Buch in Bletchley Park von Herrn Turing, wo er das sozusagen erklärt hat. Und dann haben die die Rechenverfahren und die statistischen Verfahren, also die Mathematik entwickelt, die diese Sachen angreifbar gemacht hat. Mit diesen Rechenverfahren haben sie dann den Computer entworfen, also Computer im modernen Sinne, mit dem man das dann berechnen konnte. Und dann haben sie diesen Computer bauen lassen und der Computer hat funktioniert. Und dass man diese ganzen Sachen, sozusagen dieselben Leute alles dasselbe machen. Und Alan Turing, das Hirn also hinter dem Verstehen von der Maschine und der Mathematik und dem Design von den Computern und dem Bauen von den Computern, das ist eine absolut gigantische Leistung. Niemand heute auch im Chaos Computer Club baut die Computer, entwirft und baut die Computer erstmal selber sozusagen von den ersten Schaltkreisen, mit denen man dann irgendwas machen kann. Das ist im Prinzip eine beispiellose Leistung. Alan Turing ist nach dem Krieg damit von einem großen Orden des britischen Order of the British Empire ausgezeichnet worden, ohne Begründung. Also wofür er den bekommen hat, wurde damals einfach nicht bekannt gegeben. Das ist das Traurige, wenn sowas eben sich im Geheimen tun muss.
Wann wurde die nachgeliefert? Wann wurde die Begründung nachgeliefert?
Also nach allem, was ich weiß, sind diese ganzen Sachen erst in den späten 70er Jahren im Prinzip deklassifiziert worden. Damit durfte man überhaupt darüber reden, was Turing geleistet hat.
Und das heißt, er selbst hat das gar nicht mehr erleben können?
Nein, er hat das gar nicht mehr erleben können. Was er erleben konnte, er hat sich ja 1954 umgebracht, wenn das eben stimmt, dass er sich umgebracht hat. 1953 ist sozusagen das erste Buch über Computer geschrieben worden. Und da ist sozusagen ein kleiner Eintrag über 5 Zeilen drin über die Turing-Maschine, die nach einem Herrn Dr. Turing benannt sei. Und weil das so furchtbar kompliziert ist und weil man eigentlich immer glaube, dass alles, was furchtbar kompliziert ist, von den Deutschen komme, würde man das Turing-Maschine und nicht Turing-Maschine nennen. Also so ein bisschen Spott von jemand, der es vermutlich auch nicht verstanden hat, was das eigentlich war. Ich meine, die Turing-Maschine ist eine geniale wissenschaftliche Leistung von 1936, noch von vor dem Krieg, die auch öffentlich war. Zumindest das hätte man würdigen können. Auch das ist damals nicht passiert. Also die Würdigung kommt dann mit der Biografie von Andrew Hodge 1983.
Ja, Triumph und Tragik wirklich immer nah beieinander. Das Thema wird sich auch durch diesen Abend ziehen. Jetzt will ich aber Professor Rochers auch noch ins Spiel bringen. Ich habe ja gesagt, unser KI-Experte. Wenn wir mal jetzt von der Vergangenheit umgekehrt in die Zukunft gucken und ganz weit, wie weit sind wir denn eigentlich noch von wirklicher, wie auch immer wir das definieren, künstlicher Intelligenz entfernt?
Wir sind sehr, 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 sehr weit von echter künstlicher Intelligenz. Und das liegt an der Definition. So, was ist künstliche Intelligenz? Viele Leute, wenn sie den Begriff künstliche Intelligenz hören, denken an Maschinen, die denken, Maschinen, die alles können, was wir hier können, Maschinen, die sich mit uns unterhalten könnten. Und das ist eigentlich nicht das, was man an der Universität tut. An der Universität sind wir viel bescheidener. Und unsere Definition selbst von künstlicher Intelligenz ist eigentlich ganz pragmatisch. Bei der künstlichen Intelligenz geht es darum, solche Prozesse oder solche Leistungen, bei denen Menschen sehr gut sind, ohne nachzudenken, mit dem Computer zu imitieren. So, was meine ich damit? Zum Beispiel Gesichtserkennung. Menschen sind sehr gut, um Gesichter zu erkennen, und wir müssen nicht darüber nachdenken. Innerhalb einer halben Sekunde haben wir schon eine Person erkannt. Spracherkennung, das ist auch für uns sehr einfach. Autofahren ist relativ einfach, wenn man die Prüfung bestanden hat. Zeichnen. Es gibt viele, viele menschliche Leistungen, wo wir keine Introspektion haben. Wir wissen selber nicht, wie wir das machen. Wir wissen nicht, wie das Gehirn das tut. Und deswegen geht es darum, den Computer diese Gesichtserkennung, Spracherkennung, Autofahren und so weiter beizubringen. Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil von das, was Intelligenz ausmacht. Ein ganzes Mensch nachzubilden oder ein ganzes Gehirn nachzubilden, davon sind wir heute so weit entfernt wie 1950. Jetzt, wenn man auf Turing zurückkommt, Alan Turing hat eigentlich nur zwei Beiträge im Bereich künstliche Intelligenz geliefert. Die Leistung von Alan Turing ist mehr auf dem Bereich von der Definition von was ist berechenbar, wie kann man rechnen, die Leistungen auf dem Gebiet der Kryptographie. Bei der künstlichen Intelligenz hat er nur zwei Sachen geleistet. Einerseits hat er ein Programm entworfen, um Schach zu spielen, weil es geht um diese Leistungen von Menschen, die man mit dem Computer imitieren möchte. Und damals, 1940, 50, wurde gedacht, Schachspiel, das ist etwas, was relativ kompliziert ist, das können Menschen auch nicht so gut. Und vielleicht ist es interessant und eine große Leistung für den Rechner, das mit dem Rechner zu tun. So, und Alan Turing hat einen Vorschlag gemacht, wie man ein Schachprogramm schreiben könnte, ein relativ einfaches Schachprogramm. Und der zweite Beitrag auf dem Bereich der künstlichen Intelligenz war eigentlich eine Definition zu geben, was wir noch heute benutzen, eine Definition zu geben, wann ein Computer als intelligent gelten kann. Weil wenn ich mit einem Computer heute kommen würde und ich würde sagen, dieser Computer kann schon denken, die Frage wäre, wie kann man das überprüfen? Wie kann man wissen, ob der Computer wirklich jetzt denkt? Was Turing vorgeschlagen hat, ist ein operativer und sehr pragmatischer Test. Er hat gesagt, wenn der Computer mich überzeugen kann, dass es denken kann, dann kann es denken. Das heißt, der Computer kriegt eine Chatzeile. Ich kann mich per Chatzeile mit dem Computer unterhalten. Ich tippe einfach eine Frage und der Computer antwortet mit einem Text, sodass ich keine Notwendigkeit habe, mit dem Computer zu reden. Und ich frage den Computer, ist es heute ein schöner Tag? Oder was fühlst du im Frühling? Und wie hast du eine Freundin und solche Art von Fragen. Und wenn der Computer so antwortet, dass ich die Antworten sehr schwer von den Antworten von einem Mensch unterscheiden kann, das heißt nur zufällig könnte ich raten, ob es ein Mensch oder ein Computer war, dann würde Turing sagen, dann ist der Computer intelligent. Das ist der berühmte Turing-Test. Das ist einfach nur ein Aufsatz, was er 1950 geschrieben hat. Aber dieser Turing-Test, das ist heute noch der Maßstab für Intelligenz. Und es gibt noch keinen Rechner, der den Turing-Test bestanden hätte. Und ich glaube nicht, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre irgendein Computer den Turing-Test bestehen könnte.
Und jetzt haben Sie zwar gesagt, ich soll ruhig machen, aber ich will genau das Gegenteil. Ich will die Diskussion lieber anheizen, weil Susanne Kurz brennt schon darauf, dazwischen zu gehen.
Also natürlich gibt es darum viel Streit. Wenn man sagt, dass dieser Turing-Test ein Intelligenztest wäre, wird man sicherlich auch von vielen Widerspruch erwarten können. Denn wie man auf einer philosophischen Ebene oder sogar mit religiösen Fragen Intelligenz definiert, ist seit dem Bekanntwerden dieses Tests umstritten. Es ist letztlich ein Imitationsspiel. Man kann sogar derzeit mit dem berühmten Löbner-Preis, der ja seit einigen Jahren mit ein paar tausend Dollar, also es ist kein großes Preisgeld, kann man jetzt nachvollziehen, der Löbner-Test ist ein Turing-Test nach bestimmten Regeln. Also da ist dieses Chat-Spiel, nach dem eine Jury unterscheiden soll, was ist Mensch, was ist Maschine, so ein 5-Minuten-Test. Der wird mittlerweile auch online übertragen. Das heißt, also seit diesem Jahr kann man als interessiertes Internetpublikum dem beiwohnen. Ich würde schon bestreiten wollen, dass man damit Intelligenz in dem herkömmlichen Sinne, wie es wohl die meisten Menschen verstehen würden, testen kann. Dennoch ist natürlich die Frage trotzdem, können Maschinen denken? Was heißt denn denken? Was ist denn das?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir einfach ein bisschen vorher ansetzen und jetzt einfach als allererstes mal fragen, was heißt denken und zweitens, was ist Intelligenz? Da könnten wir vermutlich auch schon 2 Stunden mitfüllen, aber mich würde es trotzdem interessieren, aus Ihrer Sicht, was ist eigentlich denken?
Naja, natürlich sieht man heute Computerleistungen, die von denen man früher nie angenommen hat, dass Computer Menschen ersetzen könnten. Ich will mal ein paar aktuelle Beispiele nennen. Es gibt heute Zeitungen, deren Artikel teilweise computergeneriert sind und von den Lesern hat es niemand bemerkt. Also Beispiele sind Forbes, macht das etwa, die amerikanische Zeitschrift, gerade in der Sportberichterstattung oder in der Wirtschaftsberichterstattung sind Maschinen einfach so gut geworden, dass man nicht mehr merkt, dass da kein Journalist mehr arbeitet, sondern eine Maschine, ein Algorithmus. Da kann man natürlich von Denken reden, aber die meisten Menschen unterhalten sich dann eigentlich über die Semantik. Ja, versteht jemand etwas im semantischen Sinne? So könnte man es auch bei der biometrischen Erkennung machen. Wenn ich ein Gesicht sehe als Mensch, ist es ja nicht nur mit Wiedererkennen, dass Sie also vielleicht eine Person, die Sie schon mal gesehen haben, wiedererkennen. Das könnte auch ein biometrischer Algorithmus, in bestimmten Fehlerquoten natürlich. Aber ich sehe ja mehr. Ich sehe in Ihrem Gesicht natürlich auch die Emotionen. Und wenn Sie mir zunicken oder zuzwinkern, dann kann ich das interpretieren. Und da kann man sich natürlich heftig streiten. Ich bezweifle, dass Sie hatten eingangs das Data-Beispiel aus Star Trek, dass wir auf diese Weise dahin kommen. Dann letztlich ist ja in dem, wird nicht so lange aussehen, aber ich glaube, jedem wird klar, dass sich da sehr viele Fragen stellen. Und die haben eher mit dem Verstehen zu tun, der nicht, ein Begriff, der nicht unbedingt algorithmisch nachgeformt werden kann.
Vielleicht mal noch eine Idee dazu, wenn man nochmal in das Originalpapier von Turing reinguckt, das sagt, also wir vergleichen mal Mensch und Maschine mit diesem Chat und dann gucken wir mal. Davor sagt er, bevor er das irgendwie argumentiert, wir machen erstmal was anderes, wir machen mal einen Mann und eine Frau, ja, hintereinander. Selbe Idee. Fragen stellen und dann gucken wir mal, ob da jemand anders rausfinden kann, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Jetzt nehmen wir mal an, ein Mann oder eine Frau besteht diesen Test. Was heißt das eigentlich? Also ist der Mann dann eine Frau oder verhält er sich so? Oder was ist das Wesen dessen, was wir darüber rausfinden? Also wenn man diese Frage beantwortet kommt, dann weiß man eigentlich auch, was der Turing-Test über die Frage aussagt, ob Maschinen denken können. Etwa so viel wie darüber, ob sich ein Mann wie eine Frau verhalten kann oder umgekehrt. Noch spannender wird es übrigens, wenn Sie mal den Turing-Test andersrum machen und versuchen, sich als Mensch wie die Maschine zu verhalten. Auch ganz interessant.
Ja. Darf ich anschließen, weil... Das Problem ist folgendes, wenn wir über denkende Maschinen reden oder über Denken überhaupt, dann kommen wir in einen philosophischen Bereich. Kann nur ein Gehirn denken, kann nur diese Art von Maschine denken oder nicht. Und deswegen, das ist eigentlich die große Leistung von diesem Turing-Test, dass wir uns von der Philosophie wegbewegt in einem experimentellen Stadium, wo er einfach ein Experiment vorschlägt und sagt, wenn dieses Experiment bestanden werden könnte, dann würden wir sagen, dass die Maschine intelligent ist. Und das deswegen, weil die höchste menschliche Intelligenzleistung ist das Lügen. Lügen ist eine Intelligenzleistung, die nur wenige Tiere überhaupt teilweise erreichen. Und zwar, wenn man lügt, muss man nachvollziehbar lügen. Man muss gut lügen können. Und wenn man lügt, muss man sich in dem Gedankenwelt des Gegenüber hineinversetzen. Ich muss mich im Kopf vorstellen, was denkt diese Person, welche Information hat diese Person. Wie kann ich meine Geschichte so drehen, dass das, was ich darstellen will, von dieser Person verstanden werden kann? So, und dieses sich hineinversetzen in dem Gedankenwelt des anderen, das ist eine große Intelligenzleistung durch das Lügen, das durch diesen Test abgedeckt wird dass damit eigentlich ein sehr guter experimenteller Test für Intelligenz ist.
Dann nehme ich schon auf jeden Fall mit, was heute nach Hause ab. Jetzt kann ich mit viel besserem Gewissen lügen als früher und mich dabei noch für besonders schlau halten. Herr Ziegler, Sie wollten.
Ich finde diese Imitationsspiele eigentlich sehr interessant, weil man da eine große Menge draus lernen kann. Also man kann diese Frage ja dann weiterspielen und eben fragen, was heißt eigentlich Intelligenz, wenn wir Intelligenz nur daran messen, ob wir den einen von dem anderen unterscheiden können. Das heißt, damit wird Intelligenz im Prinzip als eine Imitationsfähigkeit sozusagen definiert und sagt dann, ein Computer ist intelligent, wenn er wie ein Mensch reagieren, antworten, wie auch immer kann. Dann kann man natürlich fragen, sind Journalisten intelligent in dem Sinne? Können Politiker denn eigentlich, haben wir schon welche gesehen in letzter Zeit, die wirklich gut lügen können? Oder wenn die gut lügen, merken wir das dann oder nicht? Da ist aber Intelligenz in dem Fall definiert als imitieren und das heißt als genau in dem Rahmen bleiben, der durch ein Beispiel vorgegeben ist und das heißt eine Sache nachmachen. Wenn wir über können Computer denken reden und über denken, dann ist doch der Witz von dem, was eben typischerweise die Computer dann auch nicht können, ist, dass denen plötzlich Dinge einfallen, die Dinge können, die sie nicht gelernt haben. Dass wir mit dem Denken eben auf Sachen draufkommen, die man nicht beigebracht bekommen hat, dass die Computer dann plötzlich was können, was man ihnen eben nicht direkt reinprogrammiert hat. Davon sieht man immer wieder Ansätze. Also auch wenn man dann so Algorithmen zum Beispiel zum Gesichter erkennen, plötzlich Dinge erkennen, die man eigentlich nicht erwartet hätte oder Features rausholen können, die man nicht erwartet hätte. Aber das Übliche, ich glaube auch in der Erfahrung des Programmierers, ist, dass die Computer eigentlich sehr viel dümmer sind, auch mit den vom Menschen geschriebenen Programmen, als man sich es eigentlich erhofft hätte.
Aber ich war dann doch fasziniert. Ich habe letztens im Internet einen Vortrag gesehen, wo ein Forscher eine Maschine konstruiert hat, die von sich aus gelernt hat, sich zu bewegen. Also die hatte keinen Algorithmus, der ihr gesagt hat, du kommst von A nach B und bewegst deine Füße so oder so, sondern die wusste einfach nur, wenn ich mich bewege, und die hatte die Zielsetzung, sich zu bewegen und hat von sich aus gelernt, wie sie sich irgendwie vorwärts bewegen kann. Das ist ja dann nach dem, was Sie gerade gesagt haben, schon so eine kleine Denkleistung, ne?
Also es gehört aber dazu, dass sehr viele Dinge, die furchtbar kompliziert aussehen in der Welt und furchtbar intelligent aussehen in der Welt, eigentlich nach sehr primitiven Mechanismen funktionieren und das heißt auch, was wir als Bewegung wahrnehmen, möglicherweise eben eigentlich von 5 bis 7 Neuronen zu schaffen ist, dass man eigentlich sehr wenig Hirn braucht, um dann komplizierte Muster zu erzeugen. Und das ist dann, wenn man, was weiß ich, Vogelschwärme versucht zu simulieren oder wenn man sehen will, wie sich Tiere bewegen, dann merkt man am Ende, dass die Computerprogramme, die sowas simulieren wollen, die überhaupt nicht funktionieren, sind die furchtbar kompliziert sind und versuchen da alle Eventualitäten abzubilden. Und die dann überraschend gut sind, sind eben die sozusagen ein Hirn mit 5 Gehirnzellen eben erstmal simulieren und dann loslaufen lassen.
Nun, ich komme gleich in die Fragerunde. Also Sie können sich dann auch jetzt gleich mal so immer mal melden, damit ich weiß, wer vielleicht will. Ich habe selber aber noch eine Frage. Es gibt ja so Gehirnforscher, wir haben jetzt leider keinen Gehirnforscher dabei, aber es gibt Gehirnforscher, die sagen, wir denken, indem wir sozusagen die Summe all unserer Erfahrungen abgespeichert haben und wenn wir von einer neuen Situation sind, dann vergleichen wir einfach und gucken, welche davon könnte passen und ziehen uns die dann ran und erarbeiten uns daraus sozusagen die Lösung. Wenn dem so wäre, wäre dann nicht irgendwann der denkende oder die denkende Maschine eine, die es ganz genauso macht, die eine Unsumme von uns vorgegebenen Erfahrungen natürlich hat und den Auftrag hat, sich die passende davon rauszusuchen?
Ja, vielleicht kann ich etwas dazu sagen. Am Anfang der künstlichen Intelligenzforschung, das ist 50er, 60er Jahren, hat man gedacht, das Wesentliche ist der Inferenzmechanismus. Das heißt, man hat in der Mathematik eine Reihe von vorgegebenen Wahrheiten oder Axiomen und dann muss man neue Wahrheiten oder neue Aussagen aus diesen ursprünglichen Aussagen dann inferieren. Und es wurde viel, viel Zeit dafür verwendet, Inferenzmechanismen und gute Algorithmen, um neue Wahrheiten herauszufinden. Aber es gibt ein kombinatorisches Problem, es gibt eine kombinatorische Explosion wie in der Mathematik. Ich komme von den Axiomen nicht sofort auf einen Beweis. Es gibt viele Wege und die meisten Wege führen zu nichts. Der richtige Weg zu finden, das erfordert Erfahrung, das erfordert von der Mathematik auch viel Intuition manchmal. So, und das Problem hier ist, dass es gibt zum Beispiel Biologen, deswegen wollte ich das ansprechen, die meinen, Menschen haben genau dasselbe Problem mit einer kombinatorischen Explosion an Möglichkeiten, wenn man in der Welt handeln will. Und Emotionen, das ist die Theorie von Damasio, Emotionen spielen die Rolle, einige von diesen bestimmten Handlungen auszuschalten, sodass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Das heißt, wir wissen emotionell oder intuitiv, das soll ich nicht machen, das soll ich nicht versuchen, wenn ich ein bestimmtes Problem lösen will, einfach die Straße überqueren. Da kriege ich einfach Angst vor dem großen Bus und ich versuche es erst gar nicht, vor dem Bus zu laufen. Und durch die Emotionen habe ich einen Shortcut, habe ich die Möglichkeit, den Inferenzmechanismus einzugrenzen, sodass ich besser und schneller zu der Lösung finden kann. Deswegen gibt es viele Leute, die zum Beispiel an Emotionen bei Rechner, bei Computer nachforschen und viele, die behaupten, ohne Emotionen gibt es keine Intelligenz. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Und da kommen wir wieder zurück an die Problematik, dass natürlich heutige Computer, die können sowas nicht.
Frau Kurz ist schon wieder kurz vorm Explodieren.
Naja, ich meine, es gab über die Jahre viele spannende Ansätze, nicht nur diesen. Also mich hat sehr interessiert, das ist schon 15 Jahre her, das hat der erste amerikanische Forscher versucht, das über eine Fülle von Wissen zu lösen. Also das Projekt hieß damals Psych von Encyclopedia und hat versucht, also möglichst viel Wissen in irgendwie einen Computer zu stopfen und zu hoffen, dass sich daraus eine Form von Intelligenz ergibt. Das Projekt läuft heute gerade wieder, nicht überraschend, das sind Google. Google hat natürlich mit Abstand die größte, wenn man das mal Wissensdatenbank nennen will. Interessanterweise hat diese künstliche Intelligenz, über die auch Google selbst berichtet, also kann man nachvollziehen, was da gerade so passiert, offenbar eine Katzenfreundschaft entwickelt. Naja, natürlich, man findet im Internet auch sehr viele Katzenbilder. Ja. Diese Ansätze finde ich auch spannend, aber ich muss sagen, mit Josef Weizenbaum, der vor wenigen Jahren verstarb, argumentieren, der immer ein harscher Kritiker der künstlichen Intelligenz war. Denn er sagt, was für ein Menschenbild hat denn jemand, der ernsthaft versucht, einen Menschen nachzubilden mit dem Computer? Also er kommt von der anderen Seite und fragt sich, was soll denn das hier sein? Ich denke, die Computer, die wir heute haben, sind in vielen Bereichen schon, weil sie uns natürlich rechnerisch um vieles überlegen sind, unglaublich hilfreich. Sie helfen uns in unserem Leben, sie sind sehr bequem. Man kann sie ja auch schon, wie Google sie jetzt nennt, digitale Lebenshelfer nennen. Aber soll denn das Ziel tatsächlich sein, eine menschliche Intelligenz nachzuformen? Da setzt halt Weizenbaum und sagt, also wer das will, muss über sein Menschenbild nachdenken. Insofern, man kann von vielen Seiten sehen. Ich glaube, die KI, also die künstliche Intelligenz, hat auch sehr viele Methoden versucht, von denen manche durchaus fragwürdig sind.
Sie nicken eindrücklich.
Ja, ich nicke und dann hat das natürlich auch wieder sehr viele Facetten. Also es ist eben wieder dieses Imitationsspiel, wo man dann natürlich auch fragen kann, wieso will man denn eigentlich imitieren? Es wäre natürlich sehr viel praktischer, wenn die Computer das Zeug könnten, was wir nicht könnten, anstatt dass die sich so furchtbar anstrengen, irgendwie menschliche Intelligenz und menschliche Dummheit zu imitieren. Also nur als sozusagen biografischer Schlenker dort, da liegt im Hollywood offenbar im Moment ein Filmdrehbuch über, wieder biografisch aufgrund der Biografie von Alan Turing, vor, was jetzt gedreht werden soll. Angeblich ist Leonardo DiCaprio an der Hauptrolle interessiert. Und das Drehbuch läuft unter dem Titel The Imitation Game. Das heißt, da wird das dann schon wieder auf ein menschliches Leben, eben genau dieses Imitationsspiel gestellt. Aber eigentlich, ich glaube, dieses Imitation Game, wenn jetzt die Frage ist, kann ein Computer intelligent wirken, ist interessant sozusagen als Test dafür, wie weit man denn kommt in solchen Spielen. Das kann man dann eben auch ausprobieren und ihr habt es in Lübeck ja jetzt gerade gemacht. Würde ich auch gerne genauer wissen, wie gut es gelaufen ist. Aber das ist dann letztlich ein akademisches Spiel und ist nicht was, was am Ende nützlich ist, wenn wir Computer hätten, die intelligent wirken, wo das uns schon so schwer fällt.
Sie erzählen uns über den Turing-Test und ich merke mir mal, wer jetzt die Hand hoch hat.
Ja, ja. Ja, zum Turing-Test. Wir hatten in Lübeck anlässlich des Geburtstags von Turing, weshalb wir alle hier sitzen. Er war ja nicht heute, sondern am 23. Juni. Und wir haben dann in Lübeck eine kleine Veranstaltung gemacht. Und mein Kollege Rüdiger Reischuck haben wir in der Stadt dazu eingeladen. Lübeck ist auch gerade Stadt der Wissenschaft. Das passt eigentlich ganz gut. Da kann die Bevölkerung mal reinkommen. Und anstatt jetzt so einen Vortrag zu halten, wie man das normalerweise machen würde, haben wir dann einen öffentlichen Turing-Test organisiert. Und da wurden einfach Studenten verdonnert. Hier, Bachelorprojekt, baut mal bitte ein Rechner, der sich intelligent verhält. Ihr habt 3 Monate Zeit und es muss auch bis zum 23. Juni fertig sein. Das ist nämlich der öffentliche Test. Dann gibt es halt keinen Schein. Das ist ein großer Antrieb, dass man also bis dahin fertig ist, um seine ECTS-Punkte zu bekommen. Hat auch ganz gut geklappt. Die haben sich richtig ins Zeug gelegt. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben eine große, also was auch die anderen Turing-Testmaschinen, die einigermaßen gut darin abschneiden, machen. Eine große Datenbank, wo man, ich glaube, ja, also auf jeden Fall der hat 35.000 Antworten auf mögliche Fragen, die da so kommen könnten. Und der hat sich ganz wacker geschlagen, wobei das war wirklich, das Publikum durfte reinkommen, das Publikum durfte irgendwelche Fragen stellen und der Rechner und einer der Studenten im anderen Raum haben die Antworten gegeben und die wurden auch angezeigt. Und dann immer nach 3 Fragen durfte abgestimmt werden vom Publikum. Ja, hat allerdings der, schon nach 3 Fragen, was ja nicht besonders lange ist, hat doch immer der Mensch gewonnen. Wobei in dem Fall der Mensch auch ein bisschen geschummelt hat, weil er immer sehr flapsige Antworten gegeben hat. Und das ist gar nicht Lügen, sondern also leicht ironisch wirken. Das ist sehr, sehr schwer für eine Maschine zu imitieren. Und ist auch interessant gewesen hinterher, also dass die Leute kamen dann ganz interessiert daran und wollten eigentlich mit der Maschine und hat dann versucht, sie so lange zu bombardieren mit Fragen, rauszufinden, was würde die Maschine denn antworten? Jetzt kommt vielleicht zu der Frage, was soll das Ganze? Also außer Turing jetzt zu würdigen. Aber natürlich kann man sich schon vorstellen, dass man Systeme hat, die irgendwie Fragen beantworten können. Ich kann mich erinnern, so vor 5 Jahren war es mal so ein großer Hype, dass im Internet alles durch Avatare beantwortet werden sollte. Ich bin wieder out, aber gut. Also man hat sich schon die Vorstellung gehabt, dass man eben statt Texte zu schreiben auch mit Maschinen reden könnte in automatisierten Systemen. Das ist sicherlich eine mögliche Anwendung. Aber sicherlich ist es so, ich sehe das auch so ein bisschen mit Weizenbaum, wir bauen eine Maschine, sieht aus wie ein Mensch, verhält sich wie ein Mensch und besteht alle Tests, die man sich vorstellt. Was macht man denn dann?
So, ganz, ganz hinten, Sie waren der Erste.
Ja, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was eigentlich Intelligenz ist. Also die Frage scheint mir nicht so richtig geklärt, was man eigentlich darunter verstehen will. Stichwort ist ja schon gefallen, Emotionen, wie weit hängen die damit zusammen? Ein wichtiges Stichwort habe ich noch gar nicht gehört, was mich sehr interessieren würde, ist das seltsame und fragwürdige Phänomen des Bewusstseins, was auch immer das sein mag. Wird das irgendwie innerhalb der KI-Forschung voneinander getrennt? Oder ist es ein rein biochemischer Vorgang oder mechanischer Vorgang, den man dann als Intelligenz oder Unterintelligenz legt? Oder wie geht man damit um?
Wenn Sie versuchen, jetzt Intelligenz zu definieren, dann müssen Sie zurückblicken auf 2000 Jahre Philosophie. Dann müssen Sie schauen, was hat Descartes darüber gesagt und wie hat Descartes zum Beispiel die Beziehung zwischen Körper und Geist verstanden. Oder was haben die deutschen Philosophen im 19. Jahrhundert gesagt? Und so weiter. Es ist eine reine philosophische Diskussion. Und Alan Turing hat in diesem Sinne keine Antwort auf diese Frage gegeben. Und ich selber versuche erst gar nicht eine Antwort dafür zu geben. Sondern der Vorschlag von Turing war, um diese Diskussion umzugehen, um nicht jetzt entscheiden zu müssen, was ist Intelligenz, dann machen wir ein Experiment. Und in diesem Experiment gibt es hinter einem Vorhang eine Maschine und einen Mensch. Und die antworten auf meine Fragen. Und wenn ich nicht weiß, wer ist der Mensch und wer ist die Maschine, wie in dem Lübecker Experiment, dann ist die Maschine intelligent. Und man darf alles fragen, das ist gerade der Punkt. Man darf die Maschine fragen, ob sie, oder man weiß nicht, dass es eine Maschine ist, aber man darf fragen, wie fühlt man sich im Sommer oder wie fühlt man sich im Frühling? Ist es jetzt kalt? Was denkst du über die letzten Wahlen in Nordrhein-Westfalen? Gefällt dir die CDU oder die SPD? Und so weiter. Man darf alles fragen und man sollte auch versuchen, dass die Maschine sich in Widerspruch verwickelt. Und wenn die Maschine das alles meistert, dann würde Turing sagen, die Maschine ist intelligent, ohne auf die Frage einzugehen, ist das wirklich die Essenz von Intelligenz wie bei Menschen. Er würde nur einfach sagen, von den Antworten, die gegeben werden, ich kann das von einem Menschen nicht unterscheiden.
Und Bewusstsein?
Es ist genau dasselbe Problem. Es gibt auch zum Beispiel Christoph Koch in Kalifornien, der hat auch einen Test für Bewusstsein vorgeschlagen. Aber Christoph Kochs Test ist eigentlich dasselbe als der Test von Turing. Und es ist etwas, was man nicht beantworten kann. Wie soll ich wissen, ob die Person mir gegenüber Bewusstsein hat oder nicht? Das könnte ein Android sein, der jetzt die Antworten gibt. Und das ist auch wieder eine Frage der Philosophen, die sich schon viel damit auseinandergesetzt haben.
Das ist ja eine Frage der Außenbetrachtung. Ist derjenige intelligent, hat der Bewusstsein? Aber man könnte Bewusstsein ja auch von innen heraus denken und sich überlegen, muss ich mir darüber Gedanken machen, wird die Maschine oder hat die Maschine so eine Art, ich nenne das jetzt mal Ich-Bewusstsein.
Ja, und vielleicht noch kurz, ob etwas Bewusstsein hat oder intelligent ist, ist auch eine Projektion von uns selber. Es gibt ein ganz einfaches Experiment, was man mit Robotern macht. Und zwar, man legt Roboter auf den Boden und es gibt Blöcke und die Roboter fahren einfach per Zufall in alle Richtungen, aber sie stößen gegen die Blöcke und schieben die Blöcke nach und nach. Allein durch die Bewegung des Roboters ergibt sich, dass am Ende die Blöcke alle zusammen sind in der Mitte. Man hat einen Haufen gebildet. Und die Menschen, die das beobachten, und sagen, die kooperieren miteinander, die arbeiten zusammen, die wollen einen Haufen bilden. Deswegen Intelligenz ist auch etwas, was in uns steckt und das wir in die Objekte projizieren und auch in die Menschen projizieren.
Also was Intelligenz angeht und wenn man sozusagen diese 3000 Jahre Philosophiegeschichte einfach überspringen will, dann kann man sagen, was die ja alle versuchen, ist Intelligenz zu beschreiben und zu definieren. Und wir kennen dafür ein Beispiel, nämlich den Menschen und menschliche Intelligenz. Und dann ist vielleicht das Geniale an Alan Turing und dem Ansatz eben einfach zu sagen, jetzt lassen wir mal das weg, wir stellen uns mal ganz dumm, lässt sich das denn imitieren? Und wenn wir nur für diese Sache nur ein Beispiel kennen, dann ist das eben die Sache, dann ist Intelligenz das, was Menschen haben. Und dann ist die richtige Frage an den Computer eben auch, kann er das nachmachen? Insofern ist es dann auch die richtige Frage und die vollständige Antwort, wenn man so will.
Professor Zuse hatte die Frage.
Ja, also was Raul Rochas gesagt hat, klingt vernünftig, was Intelligenz angeht. Aber die Frage kam von eben da hinten schon, was ist Intelligenz eigentlich und was unterscheidet es von Computern? Und da hast du das ja eigentlich schon richtig formuliert. Aber es gibt da ein paar Fragen. Das Wort Intelligenz wird heute nicht richtig definiert. Es ist das Wort intelligente Systeme, die wir überall haben. Also zum Beispiel Schnittstellen, ja, also irgendwo zwischen Servern und so weiter. Ist das wirklich Intelligenz oder ist das nicht, sagen wir mal, gute Programmierung, gute Schnittstellendefinition, das ist mein Problem. Ein anderer Punkt ist, die Definition von Intelligenz, also ich kann dem Raul Rochas da gut nachfolgen, ist, ja was ist es? Kreatives Denken vielleicht. Es ist kreatives Denken. Haben wir das bei diesen Maschinen? Ich nehme ein anderes Beispiel und dann bin ich gleich fertig. Schachspiel. Fiel ja das Wort eben auch schon mal, Schachspiel. So, viele, viele, viele Leute denken, je schneller die Computer arbeiten, desto besser spielen die Schach. Nein, es ist falsch. Man muss die Struktur des Schachspiels verstanden haben, ansonsten können die auch mit hoher Geschwindigkeit nicht siegen. Und ich denke, Rochas, du stimmst mir zu, mit deinen autonomen Maschinen und so weiter, wenn die nicht verstanden haben, wie sie auf den Straßen fahren sollen. Und in der Klimatechnik ist das Gleiche. Ja? Wenn wir nicht verstehen, wie das Klima funktioniert, helfen uns die schnellsten Computer nicht weiter. Und das ist die Sache, dass wir wirklich über Intelligenz sprechen müssen. Und wir haben nur eine Intelligenz eigentlich. Wir können kommunizieren, das können wir besser als die Computer, wir können Musik spielen, wir können alles Mögliche machen, ja? Und nur in mathematischen Problemen, aber nur die wir diesen Maschinen vorgegeben haben, geht es besser. Das ist es. Danke.
Ich nehme das jetzt nochmal als Aufruf, dann doch nochmal das Wort Intelligenz nochmal näher zu beleuchten, jenseits des Turing-Tests, weil der ist ja klar definiert. Insofern, da ist es logisch, aber für den Normalsterblichen. Die Schnittstelle, da müssen wir uns, glaube ich, gar nicht groß drüber unterhalten. Die wird niemand für uns für Intelligenz halten und die würde auch den Turing-Test nicht bestehen. Aber ab welchem Moment würde denn Ihr Bauchgefühl, die Frage geht an alle vier, an welchem Moment würde denn Ihr Bauchgefühl sagen, das ist eine intelligente, eine denkende Maschine?
Ich denke, es hat auch mit der Beziehung, die man zu jemand aufbaut, natürlich zu tun. Wenn man also anfängt, ein Gerät, informationstechnisches Gerät zu personifizieren, wie wir der erstmals schon in den 50ern gesehen haben, mit der Eliza, die ja wirklich einen sehr einfachen Algorithmus hatte, das war also ein sehr einfaches Frage-Antwort-Spiel, hat man sehr schnell gemerkt, wie einfach Menschen eine Beziehung aufgebaut haben und sich auch nicht haben mehr stören lassen wollen in dem Gespräch mit der Eliza. Und wenn Sie heute, wenn ich ein aktuelles Beispiel nehmen kann, dieses Siri-System auf einem Smartphone, dessen Namen ich vielleicht aus Werbegründen nicht nennen will, beobachte, dann sieht man natürlich sehr schnell, dass Menschen dazu eine Beziehung aufbauen. Dieses System hat selbstlernende Elemente, es verbessert sich also, es kann die Stimme des Besitzers des Mobiltelefons besser erkennen als Fremde und es hat eine gewisse Flapsigkeit und Humor einprogrammiert, die natürlich nicht wirklich vergleichbar ist mit der Art, wie das Menschen tun, aber die eine Emotionalität hervorrufen. Ich denke, man sollte die emotionale Seite der Intelligenz nicht vergessen. Ohnehin ist das ja auch ein Streit, neben der ganzen Philosophiegeschichte, was Intelligenz dann ausmacht. Es gibt ja nun mindestens vier verschiedene Arten von Intelligenztests.
Ich wollte ja jetzt nur Ihre wissen. Professor Tantau.
Ich glaube, überzeugt wäre ich davon, dass Maschine intelligent ist, wenn sie den Turing-Test komplett besteht, nach 200 Fragen. Das würde mich nur beeindrucken, dann wüsste ich jetzt auch nicht mehr, wie ich der Maschine noch absprechen soll, dass sie sich für die intelligent. Es wäre auch sehr spannend, mit so einer Maschine zu reden. In allen anderen Fällen, also ich sehe das auch so, dass der Turing-Test dafür sorgt, dass man sich davon entkoppeln kann, weil wenn ich jetzt sage, eine Maschine ist intelligent, wenn sie irgendwie die Eigenschaften haben, die die menschliche Intelligenz voraussetzt, dann braucht sie wahrscheinlich ein Gehirn, dann muss man wahrscheinlich ein neuronales Netz haben, das so groß ist wie unseres und das muss alles genauso geschaltet sein bei unserem Gehirn. Dann kann man vielleicht hoffen, dass dasselbe passiert wie bei unserem Gehirn und dann wäre vielleicht auch diese Art Intelligenz da. Aber wenn man dann davon abstrahiert und sagt, das kann jetzt irgendwas sein, dann würde ich ehrlich sagen, gut, dann ist die Frage, kann Autointelligenz sein, einfach so wie es da ist. Es kann ja auch ein Kategorienfehler sein, dass wir so einen Begriff Intelligenz auf etwas anzuwenden, wo es einfach gar nicht drauf passt.
No. Wenn ich etwas sagen darf, so wir kommen wieder ein bisschen in die philosophische Diskussion, aber etwas, was für mich sehr wichtig ist.
Ich will ja Ihre persönliche, gar nicht die große Philosophie, sondern Ihre persönliche Einsicht.
Die Sache ist folgendes, der Turing-Test ist für menschliche Intelligenz. Aber Intelligenz ist nicht etwas Binäres. Es ist nicht hell und dunkel, 0 und 1. Es gibt auch graduelle Intelligenzen, so könnte man sagen. Es gibt die Intelligenz von der Ameise, es gibt die Intelligenz von der Fliege, es gibt die Intelligenz von der Maus, es gibt die Intelligenz von dem Hund und dann gibt es noch die Intelligenz von Mensch. Und diese verschiedenen Stufen der Intelligenz, die haben unterschiedliche Grundlagen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt nur die Fliege. Eine Fliege kann wunderbar fliegen, kann besser als jedes Flugzeug fliegen, kann besser als jeder Hubschrauber fliegen. Wenn Sie aber die Fliege auseinandernehmen und studieren und sehen, wie die Muskeln gekoppelt sind und so weiter, dann finden Sie heraus, dass die ganze Leistung auf Elementarreflexe basiert. Es sind wenige Elementarreflexe, die zusammengekoppelt sind. Zum Beispiel, die Fliege hat einen Reflex, wenn man die Fliege hebt mit einer Pinzette und die Beine die Bodenhaftung verlieren, dann fängt die Fliege mit den Flügeln zu schlagen. Die Fliege kann nichts dafür. Es ist einfach ein Reflex. Keine Bodenhaftung heißt in der Natur, jetzt muss ich fliegen. Und die Natur hat die Fliege nicht dafür vorbereitet, dass ein Biologe jemand mit einer Pinzette die Fliege holen wird. Und die Fliege, die am meisten geflogen ist, hat eine Woche geflogen. Wurde im Flug gefuttert, sozusagen, im stehenden Flug gefuttert und hat so weit weiter geflogen, bis die Flügel auseinandergereist sind. So, wenn wir aber die Fliege sehen, im Flug sehen, wir denken, diese Fliege ist wirklich intelligent, die kann die Kurven sehr gut meistern. Es basiert alles auf Reflexen. Auch bei uns Menschen ist viel von unserer Intelligenzleistung basiert auf Reflexen. Das Gehen, allein das Gehen. Wenn Sie auf die Straße gehen, wenn Sie zu Hause laufen, Wir haben so viele Muskeln, die wir gleichzeitig aktivieren müssen. Es sind so viele Freiheitsgrade, dass da eine enorme kombinatorische Explosion stattfindet.
Jetzt ist mein Reflex, aber trotzdem nochmal dazwischen zu gehen und nachzuhaken, weil die Frage von Professor Zuse ging ja auch in die Richtung, nochmal genauer zu definieren, was wir für Intelligenz halten, jeder für uns selbst. Wir haben schon festgestellt, eine grobe Definition für alle gibt es nicht. Deswegen nochmal für Sie selbst, wenn Sie eine Maschine vor sich hätten, ja, jenseits des Turing-Tests, ab wann würden Sie sagen, die ist für mich intelligent?
In dieser Skala zwischen 0 und 1, wo 0,1, 0,2 und 0,3 erlaubt ist, ist im Prinzip jede Maschine schon an einem gewissen Punkt für etwas intelligent. Deswegen spricht man auch heute in der Psychologie nicht mehr von Intelligenz, man spricht über mehrfache Intelligenz oder Multiple Intelligences. Es gibt die arithmetische Intelligenz, es gibt Menschen, die sehr gut für Arithmetik sind. Es gibt die Redegewandtheit, Menschen, die gut für Reden sind, wie die Politiker. Es gibt auch die sportliche, die motorische Intelligenz, Menschen, die sehr, sehr gute Sportler sind. So, Intelligenz ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt, die man nicht auf einen einzigen Faktor reduzieren kann.
Jetzt will ich noch Professor Ziegler hören, bevor wir zur nächsten Frage gehen.
Wir haben, glaube ich, vier Begriffe hier auch schon im Raum gehabt. Das eine war Intelligenz, das zweite war Denken, was ja auch im Titel des Abends drin ist. Das dritte war Bewusstsein. Und das vierte war Kreativität. Und ich habe den Eindruck, Intelligenz und Denken sind Dinge, die relativ mechanisch wirken im Moment und wo dann die Frage ist, kann man das bewerten, kann man das imitieren und so weiter. Wirklich interessant wird es für mich da, wo Kreativität ins Spiel kommt. Also da, wo mich eine Maschine dann plötzlich überraschen würde, mit Dingen, die eben nicht erwartet waren, die auch nicht rein programmiert waren und so weiter. Ich glaube, das ist was, was wir nicht erwarten, aber das liegt natürlich jetzt auch in der Natur der Sache. Dieser vierte Begriff, Bewusstsein, das ist der, wo ich dann auch nicht weiß, erstens, ich kein Hirnforscher bin und auch nicht weiß, was da die philosophischen Dimensionen dahinter sind. Und dass die Computer Bewusstsein entwickeln und diese Art von Eigenständigkeit haben wir zwar seit 2001 ins Kino kam, aber andererseits in der Wirklichkeit wird es hoffentlich noch sehr lange dauern.
Zum 100. Geburtstag von Alan Turing haben diskutiert Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, Professor Raoul Rochas von der Freien Universität Berlin, Professor Till Tantau von der Universität Lübeck und Professor Günther Ziegler von der Freien Universität Berlin. Die Moderation hatte Sascha Hingst. Diese Podiumsdiskussion war Teil der Reihe Forum Technoversum des Deutschen Technikmuseums in Berlin und fand am 5. Juli diesen Jahres statt.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.